Puls.
Aber die Frage ist, gäbe es eine Playlist für die, die das kacke finden? Wo ist die Lobby für die, die das scheiße finden, um sich mal zu sammeln und zu zeigen, okay, wir sind die Gegenseite, wir sind die, keine Ahnung, die nicht markenaffinen Leute.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Herzlich willkommen zu Folge 116 von Schacht und Wasabi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falk, schön, dass du da bist.
Ja, das finde ich auch schön.
Falk, ich muss dir was erzählen.
Was denn?
Ich habe diesen Sonntag mein Full Allman Live ausgekostet, wie immer. Eigentlich, nee, nicht wie immer, aber ich schaue schon gerne Tatort. Und ich poste das dann auch immer auf Instagram, weil ich denke, ich trigger die Leute damit, weil dann alle schreiben und es passiert auch fast jedes Mal, wenn ich das mache, wieso schaust du noch Tatort, ist voll scheiße. Das habe ich diese Woche auf jeden Fall auch gemacht und dann kamen aber, also der Tatort-Vorspann war vorbei und dann kamen die ersten drei Töne des Soundtracks, des Intros von dem Tatort und ich habe wirklich, ich habe das auf Video, ich versuche das mal, ich habe so eine Caption in meiner Insta-Story, ich packe das da rein unter dem Punkt Shazabi, dann könnt ihr da, das ist so angepinnt dann an meinem Profil, dann könnt ihr das sehen, ich realisiere einfach in 0,3 Sekunden, dass es Flair und Jalil Paradies ist und dann passiert irgendwie so in mir was, was dann auf Kamera oder auf Video ist, was halt einfach nur so ein Mix aus purer Berührung und wow, krass, Flair und Jalil eröffnen gerade den deutschen Allmann-Tatort. Ich habe dann irgendwie ein bisschen Schiss gehabt, dass es nur das Instrumental vielleicht ist, weil oft werden ja auch von Rap-Songs Instrumentals genommen, weil es einfach starke musikalische Stücke sind, aber dann setzt eben Flair ein und rappt und es ist, ich weiß gar nicht, warum es so ein Riesending für mich war, aber es war für mich halt so ein emotionales Ding, dass ich dachte, weil ich halt auch damit aufgewachsen bin und mir halt dachte, wow, okay, es ist gerade 20.15 Uhr in Deutschland und ich meine, Tatort schauen ja trotzdem noch relativ viele Leute, die haben ja schon, ich glaube, so einen Marktanteil, was ist das, sicherlich bei, also auf jeden Fall zweistellig, so 10-11% werden es auf jeden Fall sein. Das ist ziemlich viel. Also das sind einfach ziemlich viele Menschen, die das trotzdem noch sehen. Wahrscheinlich nicht in unserem Alter und wahrscheinlich auch nicht aus unserer Kultur. Aber gerade das hat es für mich so besonders gemacht. Und es ging zum Glück auch vielen von euch so, die mir geschrieben haben und auch meinten, boah, das ist gerade für mich genauso krass. Debo hat auch was getweetet. Ich habe dann auch Flair geschrieben und meinte, ey, ich weiß, vielleicht fühlst du das gar nicht, aber es ist halt so ein Riesending für Leute, die damit aufgewachsen sind und dich da jetzt hören. Vor allem, hätte man dir jetzt vor 5 Jahren gesagt, Falk, dass Flair und Jalil den Tatort eröffnen, hättest du das kommen sehen vor 5 Jahren, nicht irgendwie vor einem Jahr oder so?
Ja.
Okay, krass. Ja, also ich hätte es mir echt nicht...
Also wir haben ja hier schon mal darüber gesprochen, es gab vor 20 Jahren diesen Hip-Hop-Tatort, diesen sehr verunglückten Versuch, den Deutschrap-Hype der Ende 90er Jahre da tatorttechnisch umzusetzen. Und von daher wundert mich das nicht und nach den letztjährigen Erfolgen und diversen Serien, die da halt passieren. Du hast sie selbst erwähnt, 4 Blocks ist natürlich klar, wenn das ein Erfolg ist, dass sich der Tatort daran auch versucht abzuarbeiten und ich sag jetzt mal ganz platt mitzuhalten.
Ja.
Man will sich ja auch nicht abhängen lassen. Es kann ja nicht alles Revier-Hafenkante mäßig sein. und ja. Von daher, ja, also es nice, aber das ist zu erwarten, dass das passiert. Es wird alles halt noch viel mehr werden.
Ja, da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, was mich so überrascht hat, war, dass es oft wird ja Rap benutzt, um irgendwie halt Kriminalität zu verdeutlichen in einem Film und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Kapital oder sonst irgendwer und wird halt abgespielt in einem kriminellen Milieu-Hintergrund, um eben zu verdeutlichen, hier passiert jetzt gleich eine Straftat. Was ich da so cool fand, war, dass es einfach nur der Atmosphäre diente, also so Berlin, Cottbusser Tor, natürlich klar, jetzt nicht irgendwie Grunewald, aber es war in dem Moment jetzt keine Straftat oder sonst irgendwas und es hat so eine aussichtslose, dunkle Atmosphäre darstellen sollen. Und da finde ich, ist Paradies auch echt ein nicer Track. Also ihr könnt euch das auch noch reinziehen. Der gute Weg heißt das Ding und ist in der ARD-Mediathek. Ah, bisschen Gänsehaut. Falk, lass uns über Deutschrap sprechen, über mehr als nur Allmann-Tatorts. Diese Woche ist sehr viel passiert, könnte man sagen.
Naja, also das klingt jetzt so, als wäre es schön, was passiert ist und du stark begeistert bist. Das könnte ich
so
jetzt,
sollte es nicht klingen.
Das könnte ich jetzt nämlich genau eher gerade weniger teilen, weil das eines der oder das bestimmendste Thema der letzten Tage eine Streitigkeit war, die komplett eskaliert ist zwischen Animus und Manuelsen. Für diejenigen, die die Geschichte nicht mitgeschnitten haben, erzähle ich das kurz nach, was da passiert ist. Also Animus und Manuelsen waren mal sehr, sehr dicke miteinander. Und dann gab es irgendwann Beef zwischen den beiden. Und der basiert darauf, so sagen sie, dass Animus Manuelsen gesagt hat, dass er es nicht sonderlich smart findet. Oder er hat ihm halt gesagt, du solltest dir mal überlegen, ob deine Frau in deinem eigenen Video leicht bekleidet rumrennt. So, das wäre halt, er würde das seltsam oder komisch finden oder das könnte halt sozusagen Probleme aufwerfen. Manuelsen hat das ganz offensichtlich anders gesehen und man hat sich dann auch schon vor längerer Zeit getrennt und dann war das eigentlich auch sozusagen gar kein Thema mehr. Der Streit ist dann aber vor ein, zwei Wochen erneut eskaliert. Das hat zwar Hintergründe, die ein bisschen mit Label- und Release-technischen Sachen von Animus zu tun haben, die aber meiner Meinung nach nicht sonderlich entscheidend jetzt dafür sind. Fakt ist einfach, dass der Streit wieder aufgeflammt ist, beide Parteien wieder etwas dazu gesagt haben, was da der Hintergrund ihres Konfliktes ist. Und es dann auch so war, dass Animus unter anderem ein Video gemacht hat und gesagt hat, weißt du was, lass uns doch einfach das aus der Welt räumen. Wenn was ist oder so, dann komm vorbei, dann lass uns kämpfen. Und ein paar Tage später, das ging dann auch so ein bisschen hin und her, wurde dann vermeldet, wir haben Frieden geschlossen, es ist alles geklärt, das war's. Mhm. Und man hat da drauf geguckt und hat schon gedacht, ja okay, cool, dass sie sich irgendwie geeinigt haben und dass es nicht eskaliert ist. Und dann ist ja alles in Ordnung. Und ein paar Tage danach tauchte im Netz ein Video auf, das extrem stark editiert, also geschnitten war in Bild und Ton. Und in diesem Video ist zu sehen, wie Manuelsen mit 3-4 Mann im Anhang Animus in einem Musikstudio oder erstmal vor einem Musikstudio konfrontiert. Und Manuelsen fordert dabei Animus auf, herunterzukommen. Da gibt es so eine Treppe, komm herunter. Und Animus sagt, dass Manuelsen neben den 3-4 Leuten auch noch ein Messer in der Hand gehabt habe. Und am Ende ist es dann, dass Manuelsen sagt da, zumindest ist das der letzte Stand, den wir hatten, bevor wir den Podcast hier aufgezeichnet haben, ist, dass das, der sagt da eigentlich gar nichts zu. Dann ist zu sehen, wie dieses Studio gestürmt wird. Das heißt, die Treppe wird da raufgelaufen, es wird gestürmt. Und dann ganz zum Schluss sieht man einen Mann. Am Anfang dachte man, das ist Manuelsen, aber das ist nicht Manuelsen gewesen, weil er einen anderen Hoodie trägt, der Mann, der da zu sehen ist, auf einen bewusstlosen Animus einschlägt. Und jetzt kommt noch was hinzu, was man wissen muss, um zu verstehen, worüber wir gleich reden werden. Dieses sehr stark bearbeitete Video endet dann damit, dass der bewusstlose Animus gezeigt wird. Dann wird das Bild angehalten, er bekommt eine Sonnenbrille aufgesetzt, einen Joint in den Mund. Es kommt die typische Thug-Life-Musik und da kann man natürlich erkennen, dass das Video sozusagen die maximale Erniedrigung von Animus darstellen soll.
Ja.
Dieses Video ist dann, wie gesagt, veröffentlicht worden und jetzt kannst du mal übernehmen, Jule, wie es dann weiterging.
Ja, dann, und deswegen würde ich auch gerne hier heute drüber sprechen, geht es eigentlich vielmehr nicht um, also klar, es geht um den Inhalt des Videos, aber jetzt nicht im Sinne von, wir bewerten jetzt hier irgendwie, wer Gewinner und Verlierer ist, sondern diese große Frage, wie geht man als Rap-Medium eigentlich mit so einer Info, mit so einem Video um? Ist Gewalt irgendwie ein Thema im Rap so sehr, dass man darüber berichten muss? Sagt man gar nichts dazu? Hiphop.de hat dazu einen ganz guten Artikel zusammengefasst und hat eben sich mal so mit den Reaktionen auf dieses Video beschäftigt. Unter anderem haben sie eben zusammengetragen, dass Rap-Update überraschend, also das Video nicht gezeigt hat und sich überraschend still und genervt gegenüber so gewaltverherrlichenden Artikeln gezeigt hat. Also sie haben sich positioniert und überraschenderweise jetzt nicht so stark Haltung gezeigt, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber das ging alles in eine Richtung und das kann man von der letzten Woche allgemein sagen. Es ging in eine Richtung, die eigentlich wünschenswert ist. Die großen Hip-Hop-Medien, erstmal also Juice, 16 Bars, Rap.de, Backspin, haben das Video gar nicht gezeigt, haben nicht darüber berichtet. Dann gab es natürlich diese kleinen YouTube-Formate, Raptastisch, die haben Teile davon gezeigt, aber eben nicht alles. Aber man hat irgendwie gemerkt, hier ist grundsätzlich ein Stillstand. Die ganz großen allgemeinen Medien haben eigentlich gar nicht darüber berichtet. Es gab so einen Artikel von extratipp.com, die haben eben geschrieben, Hells Angels Rapper Manuelsen prügelt Bekannten bewusstlos, Video aufgetaucht. Also auch wieder interessant, was da dann wieder für Begriffe. Also jetzt ist es plötzlich wichtig, dass Manuelsen Teil der Hells Angels ist. war. Keine Ahnung, wie da gerade der Stand ist, wie die verbandelt sind. Aber mich hat interessiert, also diese große Essenz von dem HipHop.de-Artikel war eigentlich so, Gewalt ist kein Teil vom Rap und deswegen könnte man ja so als Medium damit anfangen, gar nicht erst darüber zu berichten. Und dann positioniert man sich praktisch und zeigt, solche Videos haben in unserer Kultur keinen Platz. Ich habe mich gefragt, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, naja, okay, aber es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, ich mache die Augen zu, dann ist es auch nicht passiert so. Wenn ich nicht über Gewalt berichte, dann passiert Gewalt auch nicht. Und dann zeige ich ganz offen, dass ich das nicht als einen Teil unserer Szene ansehe und zeige Haltung. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, also Journalismus und gerade auch Rap-Journalismus hat eine Pflicht zur Berichterstattung. Wie die Berichterstattung dann aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Ich finde es total lobenswert und toll, dass dieses Video nicht gezeigt wird, weil es einfach keinen Mehrwert hat. Es ist unterste Schublade, auch so Animus darzustellen und dann am hinten raus mit diesem Thug-Life. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, von welcher Ecke es kam, aber ich fand's drüber und ich finde auch nicht, dass man das zeigen muss, um was dazu zu sagen, aber gar nichts dazu zu sagen. Fühlt sich für mich auch nicht richtig an, weil es ist ja trotzdem passiert. Und wir haben ja trotzdem im Rap ein Problem mit Gewalt. Also klar können wir jetzt drüber lachen und sagen, haha, Flair und Bones wollen sich die Birne einschlagen und Manuelsen klärt seine Sachen auf der Straße. Aber das ist ja ein Problem von Rap. Es ist ja lustig, wenn es ein bisschen lustig aufgebaut ist und dann bin ich auch der letzte Mensch, der darüber nicht lachen kann. Aber das, was da in einem Video zu sehen ist, hat nichts mehr mit Humor zu tun. Es hat nichts mit irgendwie, ach, die Jungs klären die Sache unter sich zu tun. Wie siehst du das?
Also ich finde erstmal erstaunlich, dass tatsächlich so wenige berichtet haben und dass die berichtet haben, wie sie berichtet haben. Und das eine zeigt mir erstmal, dass da ganz offensichtlich eine Verunsicherung geherrscht hat. Also man wusste offensichtlich bei vielen Plattformen nicht, wie man damit umgehen soll. Deswegen ist man gar nicht damit umgegangen. Bei anderen Plattformen finde ich, also bei Rap Update finde ich das halt brutal Banane, widersprüchlich, heuchlerisch, mir würden da noch eine ganze Reihe anderer Worte für einfallen, wie man plötzlich auf Moral machen kann, während man die ganze Zeit vorher diese Dinge befeuert.
Ja.
Und du hast gerade eben gesagt, ja, wenn das so ein bisschen witzig ist und so weiter, das ist so ein bisschen die nächste Ebene, die ich daran etwas seltsam finde, weil wir haben es hier nun mal mit Leuten zu tun, die von der Straße kommen und da gelten Gesetze der Straße. Und wenn man von außen da drauf guckt und sagt, ja, okay, das ist halt jetzt Teil meiner Unterhaltung, aber bitte nur, wenn es halt so witzig ist. Wenn ihr es dann aber bitte nicht weiter eskalieren lassen, weil dann ist es nicht okay. Das ist halt, wie soll man sagen, das sind ja keine Zirkusclowns oder so. Das sind keine Marionetten, die jetzt für uns irgendwie tanzen sollen und wir sollen das alle lustig finden. Und am Ende, wenn dann mal was durcheskaliert, was eben in diesem Fall passiert ist, dann irgendwie den Entsetzten machen, finde ich auch schwer ertragbar. Genauso schwer ertragbar, wie dieses Video zu gucken. Und das ist halt eine Konsequenz, die immer mitschwingen kann, die immer dabei ist. Und deswegen finde ich das sehr schwierig zu sehen, wie viele Fans und viele Leute auch eben da immer süchtig und geil nach sind. Was passiert da jetzt und wie geht das jetzt weiter und so weiter. Und auch wir, ne, wir haben ja auch mehrfach über Flair und Bones und so weiter berichtet, aber, und das ist halt der Punkt, ich hoffe, dass das nach außen auch so wahrgenommen wird. Mein Eindruck ist, dass wir das nicht geiferisch und aufgeilend und, weißt du, nach der Nummer machen, sondern dass wir darüber sachlich berichten und auch sagen, wo da die Problematiken sind. Und auch, also ich sage das zumindest eigentlich immer dazu, dass ich hoffe, dass die Leute sich dann eben in einem Rahmen, der sozusagen Regeln hat, Rap-Regeln, oder wenn sie sich wirklich zu einem MMA-kampfartigen Ding treffen wie Buba und Caris, dann finde ich das okay, dann sollen sie das machen, wenn man das da rein, Stichwort kanalisieren, wenn sie das da halt machen, aber dass so etwas auf Straßenebene auch passiert, ist eine Konsequenz, die passieren kann und dann, also das finde ich halt schwierig, dann verurteilt auch die Geifer vorher und versucht die nicht so zu bedienen oder das ist halt so mein Punkt erstmal.
Ich glaube, dass man auch wirklich stark unterscheiden muss. Ich finde, dass Körperlichkeit sehr wohl unterhaltend sein kann. Und das, also ich schaue mir zum Beispiel gerne Boxkämpfe an. Ich schaue mir auch gerne MMA-Fights an.
Ja, aber die haben ja auch Regeln.
Genau, das wollte ich dazu sagen. Also ich glaube, es ist ein völliger Unterschied, ob du hier über Flair und Bones sprichst, wo du zum einen sagen kannst, wenn die das irgendwie in einem sportlichen Event austragen, dann kann ich total sagen, das unterhält mich. Und da gibt's Regeln, da gibt's einen Rahmen, der für mich so klar abgesteckt ist, dass ich mir als Zuschauer keine Sorgen mache, dass es irgendwie ausartet. Wobei wir hier im Podcast ja auch schon gesagt haben, es besteht halt auch die Gefahr, dass davor oder danach irgendwas passiert, was eben nicht mehr an Regeln gebunden ist. Und dann sind wir halt wieder bei diesem Straßenthema. Das ist nicht funny und das ist auch überhaupt nichts, wo ich mir denke, das ist unterhaltsam. Aber das, was jetzt hier bei Manuels und Animus passiert, das ist ja was völlig anderes. Und es steht auch in einer völlig anderen Ecke, die für mich nichts mit Steiger macht irgendwie seine Krav Maga-Tricks auf dem Splash und wird beim Rangeln gefilmt in einem sportlichen Rahmen, sondern das ist ja einfach eine komplette körperliche Erniedrigung eines Menschen, die da abgefilmt wird, auch noch bis über die Bewusstlosigkeit hinaus. Und das zu verurteilen, beziehungsweise sich dahinzustellen, zu sagen, sorry, da ist für uns die Grenze, finde ich auch von Rap Update, die vorher die Grenze auf jeden Fall nicht so klar gezogen haben, eigentlich gut. Also ich finde es eigentlich auch toll, dass die sich jetzt positionieren. Klar kann man jetzt sagen, ja, wir nehmen es euch aber nicht ab, weil ihr habt es vorher auch nicht gemacht.
Ja, Moment. Wenn sie jetzt von hier ab beweisen, belegen durch ihre Taten, dass sie jetzt eine völlig neue moralische Ausrichtung ihres Mediums da beginnen, ey, cool, aber das ist jetzt das erste Ding und jetzt messe ich sie halt daran, was kommt. Ja. Mal davon abgesehen, dass die einen Scheiß darauf geben, woran ich sie messe, aber weißt du, deswegen kann ich gerade nicht mehr sagen als das gerade.
Hm. Wie stehst du dazu, überhaupt darüber zu berichten, so wie es
Natürlich muss man darüber berichten.
Ja.
Also das ist halt auch so ein Punkt, ich verstehe nicht, woher sozusagen die offensichtliche Verwunderung stammte oder die Unsicherheit, ob man jetzt darüber berichtet oder nicht, weil natürlich muss man darüber berichten. Man hat ja auch über die Auseinandersetzung vorher berichtet und dann jetzt so zu tun, als wäre nichts passiert, ist natürlich Käse. Die eigentliche Frage ist ja nicht, ob man darüber berichtet, sondern ob man das Video meint, zur Verfügung stellen zu müssen oder nicht. Und bei uns ist es so, wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir das Video nicht zur Verfügung stellen werden. Wir werden es nicht in die Linkliste packen, weil die totale Erniedrigung, die da stattfindet, wir würden das sozusagen bestätigen, weiter verbreiten und auf gewisse Art und Weise gutheißen, was wir halt nicht tun.
Ja.
Aber nicht drüber zu berichten ist natürlich, das geht nicht. Und eine andere Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ich habe, als das Video zuerst aufgetaucht ist, hat man ganz klar, es waren eigentlich immer nur eine Art von Kommentar darunter, also gefühlt zu 90%, die nämlich gesagt hat, das ist scheiße von Manuelsen. Das ist nicht cool, was der da macht. Und das ist natürlich noch alles viel extremer ausgedrückt, als ich das jetzt hier mache.
Ja.
Und ich habe zuerst gedacht, Moment mal, auch, also sorry, ich weiß nicht, ob ihr dieselben Typen seid, die vorher den Beef gerne gesehen haben oder befeuert haben und jetzt auch hier wieder sozusagen die Konsequenz, diese Straßenkonsequenz dann verurteilen wollt. Aber dann irgendwann ist es mir eingeleuchtet, der Hauptpunkt der Reaktionen ist nämlich nicht so sehr, dass sie es schlecht finden, dass die sich geschlagen haben, sondern dass das unfair passiert ist.
Ja.
Sehr viele haben geschrieben, ey, das ist uncool, dass du mit 3-4 Leuten kommst. Das Messer war zu dem Zeitpunkt offensichtlich irgendwie, man hat das wohl im Video nicht gesehen. Also es ist uncool, dass du mit 3-4 Leuten kommst und sozusagen über den herfällst und es keine 1-zu-1-Situation ist. Sodass also sozusagen, da sind wir in diesen klassischen Klischees, Mann gegen Mann. Das hätten sie akzeptiert.
Mann gegen Mann und keine extensive Gewalt. Wenn jemand ausgenockt wird, dann schlägt man nicht weiter auf einen Menschen ein. Ich glaube, das waren somit die Hauptpunkte darin. Was mich aber ehrlich gesagt auch überrascht hat, weil gerade YouTube-Kommentarspalten sind, finde ich, unglaublich brutal und immer noch auf so einer Ebene, wo du dir denkst, da sind sehr viele Menschen in den YouTube-Kommentarspalten, die einfach noch jung sind, keine Lebenserfahrung haben und auch wenig Empathie haben. Also ich dachte, dass es mehr Leuten so unterhaltungstechnisch total gefällt und das dann mehr so ist, so haha, cool, endlich sieht man mal was. Aber so der O-Ton von den meisten war eigentlich so, wow, okay, es ist way too much, was hier gerade passiert und es geht nicht klar.
Genau, und das ist halt so ein Punkt. Es gab einen interessanten Artikel, der, ich muss jetzt überlegen, ob das im Vorfeld dieses Videos oder im Nachfeld passiert ist. Eigentlich auch egal. Dieser Artikel heißt Deutschrap Beef hat keine Gewinner mehr. Er ist von unserem Kollegen Clark Sänger von hiphop.de veröffentlicht worden. Und in diesem Artikel, den er geschrieben hat, spricht er von mehreren Beispielen, die zeigen, dass von öffentlichen Streitereien immer weniger hängen bleibt und vor allem noch weniger positiv oder unterhaltsam in Erinnerung bleibt. Und er bringt klar Bones und 187 und Flair, diese Nummer, die jetzt irgendwie langsam im Sand zu verlaufen scheint, auch wenn Manuel Schaaf Lehr angeboten hat, komm, ich trainiere dich. Es gab nochmal ein Angebot mit Geld und so weiter und so fort. Und auch eben den Streit zwischen Manuelsen Animus und das, was ich vorhin so ein bisschen rausgenommen hat, Assad und Cass, ein Artist von Manuelsen, sind da auch noch mit involviert gewesen, aber das ist nicht so der entscheidende Faktor gewesen. Mhm. Und er stellt da halt diese These auf, dass es eben heute keine Gewinner mehr gibt, wenn es solche Beef-Geschichten gibt. Wie siehst du das? Wie hast du den Artikel für dich da wahrgenommen an der Stelle?
Also ich würde ihm zumindest in dem Punkt recht geben. Ich glaube, dass heutzutage auf jeden Fall Rap-Beefs oft dadurch, dass alle bisschen geschulter sind, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, Social-Media-Arbeit angeht, habe ich das Gefühl, die Menschen haben, auch die Jugendlichen haben heute ein viel größeres Sendebewusstsein, als es vielleicht noch vor 10 Jahren war, wo echt viel auch außerhalb von der breiten Masse passieren konnte, weil es einfach kein Internet gab und weil die Leute nicht so vernetzt waren. Ich glaube, dass man sich heute, egal ob man jetzt privat ein Nude verschickt oder jemanden via Sprachnachricht beleidigt oder via Twitter, überlegt man sich, oh, das könnte in 5 Jahren auch noch sein, mache ich das wirklich? Ich glaube, dass es deswegen dazu führt, dass die Beefs nicht mehr so prekär sind, beziehungsweise dass es nicht mehr so diese klaren Gewinner und Verlierer gibt, weil es gar nicht mehr diese Aktionen gibt, die so meinungsstark sind. Aber ich würde ihm in dem Punkt völlig widersprechen, dass es das heute nicht mehr gibt. Ich würde nur sagen, dass ehrenlose Beefs, aber die gab es auch schon immer, die haben nie Gewinner gehabt. Und diese ehrenlosen Beefs haben für mich was damit zu tun, wenn irgendwie auf beiden Seiten Grenzen überschritten werden, unter die Gürtellinie gegangen wird, dann gibt es keine Gewinner. Aber wenn das mit Witz gemacht wird, über schlaue Diss-Tracks, über irgendwelche Lines, über Disses, die so intelligent sind, dass du dir denkst, wow, das schaue ich mir an, das unterhält mich und es unterhält auch alle Leute, weil sie sportlich damit umgehen und nach so einem Beef die Sache dann auch wieder gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass das immer funktioniert, weil Reibung von Menschen ist ja interessant. Das ist ja interessant, wenn zwei Leute, ich meine, es ist ja auch ein bisschen hier das, die Idee unseres Podcasts, dass man eben sich nicht immer einer Meinung ist, sondern dass man sich aneinander reibt und zwei Standpunkte hat, wo die Leute was dazu fühlen so. Und das, glaube ich, wird immer interessant sein, aber diese also ehrenlosen hier Ping-Pong-Spiele hin und her, dass das nicht interessiert, das überrascht mich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es mit der heutigen Zeit zu tun hat. Wie geht's dir da?
Also für mich ist das so, dass sich halt die Form des Beefs verändert hat im Hip-Hop und im Rap. Der wird halt jetzt über Social Media ausgetragen und diese Form hat für mich schon Gewinner, nur eben anders als früher. Also weil für mich ist das so, dass man das, was wir sehen, wenn wir jetzt mal als Beispiel Bones und Flair nehmen, das stärkt schon die eigenen Anhänger, weil Bones-Fans sagen genau, Flair ist kacke und Flair-Fans sagen genau, Bones ist kacke. Aber es gibt ja noch diejenigen, die auf keiner Seite stehen. Und die haben halt so die Aussagen, ne? Der eine sagt dies, der andere sagt das. Und das ist, was davon wahr ist, weil häufig geht es ja darum, dass darum gerungen wird, dass ja, aber ich habe dieses getan und gesagt und das ist die Wahrheit. Und der andere sagt, das stimmt doch gar nicht, du hast doch dieses und jenes. Und das ist halt so, man guckt sich das an und irgendwann denkt man sich ja, okay, was weiß ich? Und vor allem, wen juckt's? Und man findet irgendwie nicht seine Seite so richtig. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Problem. Und wenn man das vergleicht mit früher, wie die Beefs ausgetragen wurden, da gab's halt einen Song, da gab's einen Diss-Track. Und im Grunde, und das ist auch einer der Narrative unserer Hip-Hop-Kultur, man macht halt aus Scheiße Kunst.
Ja.
Und das ist keine Kunst, die wir da sehen. Das ist zwar irgendwie, kann unterhaltsam sein, aber das ist halt nicht ein Kunststück, an dem ich mich abarbeiten kann. Und weil so ein Song, den kann ich dann nämlich schon bewerten. Und ich kann als Rapper durch so etwas neue Fans gewinnen und auch mobilisieren, die vorher nicht auf meiner Seite waren. Und das passiert für mich nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, alles, was man machen müsste, ist mal wieder Kunst machen anstatt Seifenoper.
Ja.
Obwohl, und das ist halt so der Punkt, diese Seifenopern trotzdem funktionieren. Weil wenn man jetzt guckt, Flair hat schon einige 10.000 neue Follower durch diesen Beef. Und ich bin mir auch sicher, dass er sich so bei vielen Leuten, die ihn vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, die aber irgendwie 187-Fans oder so sind, in die Wahrnehmung bringen konnte. Das heißt, die wissen jetzt von diesem Flair. Und vielleicht finden sie ihn jetzt noch kacke, aber sie wissen überhaupt mal, dass er existiert. Und deshalb also so ganz den Punkt, Dass es da keinen Gewinner gibt, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Form hat sich einfach so stark geändert, dass es halt für die, die dem neutral gegenüberstehen, für so, was soll man auch bewerten?
Ja.
So, für die gibt es tatsächlich keinen Gewinner, aber für die eigene Fanbase, natürlich, die ziehen ja für dich in Krieg so.
Ein anderer Punkt, über den ich gerne mal sprechen würde, weil ihn Skinny diese Woche aufgebracht hat, ist vielleicht, sich mal näher mit der Kunst zu beschäftigen, beziehungsweise mit der Musik, die gerade auf dem Markt ist. Wie, in was für einer Zeit leben wir eigentlich gerade? Skinny hat es in seiner Abrechnung, die er über rap.de immer mal wieder rausbringt, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat sich mit diesen ganzen markenverherrlichenden Texten, Trends beschäftigt, die einfach nur mit Markennamen-Dropping zu tun haben, und hat in diesem Artikel, was für ihn sehr untypisch ist, weil er eigentlich immer so historische Vergleiche herzieht und schaut, wie war das früher und gab es schon immer Marken, und er meinte jetzt in diesem Artikel einfach nur, und ich fühle diesen Punkt sehr, ich will gar keine Deepness in Texten oder so, aber hört einfach auf mit der Scheiße. Hört einfach auf, die ganze Zeit Marken zu droppen und Markennamen als Lückenfüller zu nehmen. Ihr werdet dafür nicht gesponsert. Es gibt keinen Grund, außer dass ihr persönlich die Marken nice findet. Und es wird so inflationär benutzt, dass man als Hörer gelangweilt davon ist. Wie stehst du zu der Aussage?
Kann ich vollstens nachvollziehen. So, er bringt da als Beispiel den Song Coco Mama von Dardan und zählt dann auf, dass 6 Markennamen in den ersten 12 Zeilen zu hören sind. Dann würde eine Bridge mit einem weiteren Markennamen folgen, der stets wiederholt wird. Ne? Das kennen wir inzwischen ja auch schon.
Ja.
Und das ist, er schreibt dann halt, das ist eine Werbeunterbrechung pro Rhyme. Und damit hat er ja recht. So, das geht allen so. Das fällt natürlich allen auf. Aber der Punkt ist natürlich, dass das inzwischen sich in so ein Stilmittel verändert hat. Das ist ein Stilmittel, das sich eingebürgert hat, so wie Slangs, so wie 808 als Standard-Drums in jedem Rap-Song. Und die eigentliche Frage, die ja daraus resultieren würde, ist, warum bürgert sich so etwas eigentlich ein? Also was ist denn der Grund, dass die das die ganze Zeit durchziehen? Und da gibt es für mich 2 Faktoren. Nummer 1, das Publikum, das funktioniert ja einfach. Weil diese Songs werden ja jetzt nicht irgendwie abgestraft durch Ignoranz oder so. Klar, Skinny find's kacke, ich weiß nicht, wie du es findest, ich find's kacke. Aber es gibt eine offensichtlich ausreichende große Fanschar, die das feiert. Und die haben halt auch eine Lobby. Ja, also die Playlist, in der diese Songs stattfinden, das ist ihre Lobby. Oder sie sind die Lobby der Playlist, das bedingt sich natürlich.
Mhm.
Aber die Frage ist, gäbe es eine Playlist für die, die das kacke finden? Wo ist die Lobby für die, die das scheiße finden, um sich mal zu sammeln und zu zeigen, okay, wir sind die Gegenseite, wir sind die, keine Ahnung, die nicht markenaffinen Leute. Und der zweite Punkt, der da für mich zum Tragen kommt, ist, dass weil die Formel funktioniert, wird sie natürlich oft von den Künstlern, also anderen, neuen, kopiert. Entweder für mich aus 2 Gründen, entweder weil man halt nur diesen Erfolg versucht anzustreben und das halt dann die Blaupause ist, was ja legitim ist, oder was natürlich ein bisschen schlimmer ist, einfach pure Kreativlosigkeit. Und wir haben hier in dem Podcast ja auch schon mal über Konformität der Menschen gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, dass das ein absoluter Schlüsselfaktor für sowas ist, warum wir das die ganze Zeit hören.
Ich kann mir auch vorstellen, also so geht es mir persönlich, es gibt nicht so ein richtiges Schwarz und Weiß, Leute, die Marken cool finden und Leute, die Marken nicht cool finden, sondern ich glaube, dass es ist ähnlich wie mit Autotune. Grundsätzlich kann Autotune ultra nice sein. Und so war es ja auch bei diesen ganzen Markennamen. Ich weiß noch, als irgendwie Flair Bottega Veneta in seinen Texten hatte oder Rin mit Kupcha Rubschinski kam, das waren irgendwie so, das wurde atmosphärisch eingesetzt, wo man sich dachte, wow, krass. Oder Shindy hatte das ja auch schon immer, wo du dir aber dachtest, okay, Shindy ist ein modeaffiner Mensch, der droppt es nicht jede Line, sondern der bringt es immer wieder und bringt mir so seine Leidenschaft bei, die ich total interessant finde. Ich finde es auch interessant, wenn jemand so über Quantenphysik oder über, keine Ahnung, landwirtschaftliche Geräte rappen würde, wenn er dafür eine Begeisterung hat. Was aber jetzt passiert ist, und das ist mit Autotune eben auch passiert, es wird nicht mehr als stilistisches Mittel punktuell eingesetzt, um eben was zu unterstreichen, sondern es ist ein Lückenfüller. Es ist eben nicht mehr so, dass ein Dardan jetzt ultra deep in der Mode drin ist, sondern der hat gelernt von Leuten wie Rin oder Flair oder Shindy, okay, das ist anscheinend cool, Marken zu nennen und ich habe es jetzt geschafft. Ich habe auch die finanziellen Mittel, mir das leisten zu können. Ich setze das jetzt ein, um zu zeigen, dass ich auch auf dieser Welle surfen kann. Aber, und so geht es mir eben auch bei Autotune, es ist für mich kein Surfen, wenn man das inflationär einsetzt und lieblos einsetzt. Und wie Markennamen gerade eingesetzt werden, hat es für mich keinen Sinn mehr und ich bin genauso genervt wie ihr wahrscheinlich, wobei ich nicht grundsätzlich sagen würde, dass Markennamen für mich nicht in Rap-Tracks gehören, weil klar, so Gold, Bling Bling, Cash ist, finde ich, total interessant, aber es muss eben ein stilistisches Mittel sein, es ist eben wie das Salz im Essen so, man kann halt übersalzen und dann schmeckt Essen richtig scheiße, aber komplett ohne Salz ist es halt auch richtig wack, deswegen lernt wieder richtig zu würzen, Freunde.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ich glaube aber auch, dass das wie alles im Rap, das ist halt eine Phase und die wird irgendwann auch wieder vorbei sein. Nämlich, wenn der nächste Trend kommt, der irgendwie cool ist und dann alle sagen, okay, pass mal auf, ich habe jetzt seit 3 Jahren 100.000 Mal Gucci, Gucci, Gucci in meinem Song gesagt. Also ich langweile mich jetzt schon selber. Und da ist jetzt diese neue Blaupause und die mache ich jetzt.
Ja.
Also die Frage ist, wie lange dauert es bis zum nächsten Trend? Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, da will ich gar nicht speziell Skinny mit ansprechen, weil ich weiß, dass all unseren Kollegen das auf die Nüsse geht. Da muss ich dann allerdings noch einmal so ein bisschen die Frage stellen, mit was setzt ihr euch auseinander? Weil was ist eure Realität? Die schafft ihr doch selber. Und zwar führe ich das darauf zurück, es gibt auf diversen Plattformen den Release Friday, wo dann geschrieben wird, alle Songs und Videos, die heute am Freitag released wurden.
Ja.
Und wenn ich mir die durchgucke, dann fällt mir halt auf, sorry, aber das stimmt einfach nicht. Es ist nicht alles. Es gibt wesentlich mehr Rap, der veröffentlicht wird, als das, was ich in diesen Listen finde.
Ja.
Und das bedeutet, weil wir sprechen über Wahrnehmung. Und wenn ich mir halt nur 10 Sachen dahinstelle und die dann sozusagen nur wahrnehme und sage, das ist jetzt die ganze Realität, es gibt aber viel mehr als das, dann ist das eben nicht die Realität. Also ich kenne sehr viele Songs, die nicht durch redundante Wiederholungen von Markennamen alles kaputt machen. Es gibt auch noch andere Rap-Sachen, aber dann müsst ihr da eventuell vielleicht auch mal ein bisschen mehr gucken und das wiederum auch dem Publikum zeigen,
ja,
die ja auch genervt sind in Teilen. Aber ja, du bestimmst natürlich deine eigene Realität. Also besser auswählen, Augen auf beim Rap-Musikkauf oder so.
Dieser selbstreferenzielle Gedanke bringt uns eigentlich sehr gut zum Track, Soundtrack der Woche, der auch so diese ganzen Probleme, die Rap gerade hat, eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt. Und zwar müssen wir jetzt über Fat Tony und Clint Eastwood sprechen, weil man kommt an diesem Track und an diesem Problem diese Woche gar nicht vorbei. Und ich finde es auch so cool, dass du gerade auch den Hip-Hop-Rap-Journalismus angesprochen hast, der vielleicht mal vor seiner eigenen Türe einkehren sollte, weil genau das ist ja eigentlich dieses Thema, das Fat Tony auch in seinem Track aufgreift. Der Reihe nach. Also bevor dieser Track rauskam, kam ja erstmal so ein kleines Backspin-Interview-Snippet zu einem, ich möchte es episches Interview nennen. Und zwar zeigt es eben Nico von der Backspin, der Fat Tony interviewt. Und dann eskaliert die Sache vor der Kamera so ein bisschen. Als ich es zuerst gesehen habe, war ich so, hä, krass. Koks Fat Tony oder hat er irgendwie, nimmt er Drugs? Weil ich kenne Fat Tony nicht so launisch und bad. Und dann merke ich aber, dann erinnere ich mich aber dran, stopp mal. Fat Tony ist Schauspieler und Fat Tony kann sehr, sehr gut, und das merkt man in diesem Interview, eine Emotion spielen, vorgaukeln, die einem dann wirklich kurz, also mir kam es wirklich kurz so vor, ich habe mich dann selbst kurz gekniffen, dachte mir, stopp mal, es ist hier Fat Tony, den du siehst, und er würde niemals so in einem Interview auftreten. Und dann kommt eigentlich auch schon die Auflösung, weil man sieht ihn halt in so einem King of Queens Hauptcharakter-Outfit als Kevin James in diesem Paketzusteller-Outfit. Man checkt sofort, okay, da kommt irgendwas Großes. Und dann eben diese Auflösung einen Tag später mit Clint Eastwood, dem neuen Video. dem zweiten Video jetzt, beziehungsweise zu dem zweiten Track zu Fat Tonys kommendem Album Andorra, das am 7. Juni kommt. Dieser Track, produziert von Dexter, ist ein Meisterwerk, musikalisch, inhaltlich, aber auch videotechnisch. Falk, über was möchtest du zuerst reden?
Naja, also der Text von Clint Eastwood geht folgendermaßen. Es ging dann noch schneller, als ich dachte. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mich selber noch verachtet. Doch jetzt bin ich einer von ihnen. Ohne Witz, ich bin einer von ihnen. Es geht nicht um die Weite der Jeans, doch verstehe ich keines der Themes. Ich hasse mich für diese Aussage, doch der momentane Zeitgeist, Versace, 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 ist gar nicht mal so geistreich. Sie reden nur noch von Klamotten, 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 Klamotten und Drogen und Drogen und Drogen und Drogen. Und dann gehen sie shoppen und shoppen und shoppen. Und es geht dann so ein bisschen weiter, dass er sich selber die Frage stellt, liegt's jetzt an mir oder liegt's an den anderen? Und wenn es an ihm liegt, ist eine seiner Thesen, dass er jetzt halt alt ist. So. Und das meinte er damit so, er hätte das halt nicht gedacht. Und
ja.
Genau. Und das ist halt so die Frage, die er sich stellt. Was wäre so, hast du eine Antwort für dich darauf?
Ich glaube, am Ende ist es immer ein Mix aus beidem. Ich glaube, so eine Frage kommt nicht auf, wenn in der Szene gerade nicht was schiefhängen würde. Aber wie wir es eben bei diesem letzten Thema auch schon besprochen haben, ich finde es gut, wenn man kritisiert, dass man trotzdem auch sich selbst in Frage stellt und die Kritik nicht einfach von sich wegschiebt und alle anderen dafür verantwortlich macht, sondern vielleicht auch vor seiner eigenen Haustüre einkehrt und sich überlegt, stopp mal. Also so wie das Fat Tony auch macht, dass er sagt, ich hasse mich dafür, dass ich gerade erkenne, dass ich das scheiße finde. Das finde ich so krass reflektiert und selbstreferenziell, da zu sagen, ja, ich finde es schon scheiße, aber ich mag mich auch nicht dafür, dass ich mich jetzt so hinstelle. Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen diesen Menschen im Kopf, der man nicht sein möchte, dass man eben sagt, bis dahin fand ich Deutschrap gut, aber jetzt ist alles wack. Aber gerade ist ja, also es ist ja ein wahrer Punkt, was er da sagt, dass es einfach gerade sehr viel um Drogen, um Marken und um Shoppen geht und dass der Inhalt eigentlich fehlt.
Naja, ich habe tatsächlich ein kleines Problem damit, nämlich den Blickwinkel, so wie er das darstellt, ist ja so, dass er negativ darstellt, dass es am Alter liegen könnte. Weil für mich ist Altern, natürlich, es ist Ageism und so, das ist eine Realität der Jugendwahn. Und dass man so das Älterwerden als negativ eben darstellt. Ich finde das halt nur falsch. Natürlich, weil ich selber auch schon alt bin und alt geworden bin. Aber der Punkt ist einfach, Altern bedeutet für mich Zugewinn. Und zwar ein Erkenntnis. Das heißt, ich werde mir über Dinge klar, die mir als junger Mensch eben nicht klar waren. Mhm. Und sehe die deshalb als alter Mensch, wenn alles richtig gelaufen ist, wohlgemerkt, ja. Sehe viele Punkte da eben dann ein bisschen anders, weil ich eben plötzlich mehr weiß und weil sich auch Prioritäten verschieben im Alter. Das wäre schon mal Punkt 1 für mich, dass es eigentlich nicht negativ ist, wenn jemand alt ist. Er sollte sich also nicht darüber ärgern, sondern andersrum. Theoretisch müsste man sich ärgern, wenn man jung ist. Oder beides gut finden. Das ist eigentlich das Fairste und Beste. Wiederum die andere Sache, wenn man sich junge Menschen anguckt und dann auch wieder fragen muss, okay, was ist da eigentlich los? Und wir über diese Erkenntnisschiene gehen, dann kann man da eigentlich zu sagen, junge Menschen sind fast immer auf der Suche nach sich selbst. Die suchen Identität, die suchen Positionen und das ist halt noch nicht festgesetzt. Und sie suchen vor allem auch Anerkenntnis von anderen Leuten. Man kann das ganz simpel formulieren, die sind auf der Suche nach dem Glück.
Ja.
Und unsere Gesellschaften, ja, Senor Rossi ist am Start, und unsere Gesellschaften verheißen halt das Glück ganz oft über Konsum. Hm. Du bist halt das, was du dir kaufen kannst und dein Status wird über den Preis deines Outfits definiert, was man an diesen tollen, also das ist mir jetzt die letzten Wochen aufgefallen, es gibt so eine Art neues YouTube-Format, dass man nämlich die Leute fragt, ey, was trägst du?
Ja.
Und dann steht da halt irgendwie, okay, UFO 361 und sein 200.000 Euro Outfit.
Stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Lol.
So, und dann denkst du halt so, ja, okay, cool, ja. Aber das ist halt eben der Punkt, das ist der Status, das ist das, was vorgelebt wird, das ist auch das, was auf gewisse Art und Weise gewollt wird. Weil wenn du dir mal die Veränderung unserer Innenstädte in den letzten 20 Jahren anguckst, dann siehst du halt, also gefühlt sind das einfach nur noch Klamottenläden unterbrochen von dem einen oder anderen Fastfood-Stand und das war's. Ich habe irgendwie, also das ist natürlich nur ein Gefühl, aber es ist einfach alles nur noch Klamotte und Fressen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und dann ist ja logisch, dass die Kids, wenn die gar nichts anderes vorfinden, wie sollen die denn anders drauf sein? Und dass die dann, wie soll ich sagen, besonders hohl, verkürzt, unwissend und so weiter, das wundert mich dann ehrlich gesagt nicht. Und wenn man dann theoretisch mal älter wird in seinen 200.000 Euro Klamotten, dann kommt man irgendwann, was ich gesagt habe, Erkenntnis zu gewinnen, Verschiebung von Prioritäten, da merkt man irgendwann, geil, ich habe jetzt 200.000 Euro Klamotten, aber so richtig geil happy bin ich eigentlich noch nicht. Und die Dinge, die mich happy machen, fuck, die kosten eigentlich gar nichts.
Ja.
So, und das wäre für mich, das ist das, was ich mir aus dem Song von Fat Tony rausziele.
Was so ein bisschen auffällig war in diesem Backspin-Vorteaser, was mir so aufgefallen ist, mich getriggert hat, war diese Aussage, dass sich Fat Tony hingestellt hat und meinte, ey, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich verdiene mit Rap so wenig, ich brauche noch einen Nebenjob, ich muss jetzt jobben gehen. Und das war dann eben so der Aufhänger, dass er dann eben so als Dark von King of Queens durch die Welt schreitet und seine Boxen ausliefert an sehr viele Rapper. Also schaut euch das Video an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber ich habe diese Woche parallel dazu noch einen Podcast. Ich packe euch den auch mal in die Linkliste. Das ist eigentlich ganz interessant, der Podcast Hotel Matze mit Hazel Brugger, die eben von diesem Phänomen in der Comedy-Szene erzählt hat, dass ihr geht's ja relativ gut, die macht viele Shows, die geht viel auf Tour und sie meinte aber, dass sie findet, dass sie unverhältnismäßig viel Geld verdient und dass sie so eine Ungleichheit in der Comedy-Szene war.
Du kannst hier gerne mal meine Kontonummer schicken.
Okay, alles klar. Nein, ich fand es aber cool, dass sie das sagt, weil es ist ja voll traurig, wenn Leute ultra viel Geld haben und dann trotzdem rumholen und sagen, ja, weißt du aber, was ich in Steuern abzahlen muss und so, wo ich mir denke, ist auch immer schön, wenn man sagt, ey, eigentlich geht's mir richtig gut und sogar ehrlich ist und sagt, mir geht's unverhältnismäßig gut, weil ich weiß, weil ich aus dieser Szene komme, dass sehr viele Leute jobben müssen und nicht einfach nur Comedian sein können in Deutschland, weil du eben, wenn du unten bist, so weit unten bist, dass es dir nicht reicht und wenn du oben bist, bist du so weit oben, dass du plötzlich unverhältnismäßig viel Geld verdienst, was ja auch so ein bisschen zu diesem anderen Comedians, Felix Lobrecht, der auch irgendwie eine Rolex hat und ein fettes Auto und irgendwie sagt, dass er 30.000 Euro pro Abend verdient. Das ist ja so ein Reichtum, der ist ja schon gar nicht mehr normal. Also plötzlich so viel Geld zu haben, das sind ja auch alles Leute, die irgendwie während dem Studium wahrscheinlich gejobbt haben und das nicht kannten.
Wir müssen alle Comedians und Rapper enteignen.
Ja, das sind die Enteignungswochen auf jeden Fall, Los Wochos. Aber mich hat es interessiert, weil klar, bei Fat Tony muss man schon sagen, der macht es natürlich alles mit dem zwinkernden Auge, aber er ist halt auch selbstreferenziell. Und wir haben ihn diese Woche für ein kleines WhatsApp-Interview zu uns in die Sendung geholt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fragen Fat Tony selbst, was er dazu sagt. Und die erste Frage war eben dieses Backspin-Interview-Teasing, wie viel Joke ist in dieser Anspielung auf ich muss jetzt arbeiten gehen drin, für ihn persönlich, läuft's oder läuft's nicht?
Yo, hier ist Fat Tony für Schacht und Wasabi, aka Shazabi. Auf die erste Frage kann ich sagen, da ist nichts dran. Ich kann von meiner Musik leben. Ich kann auch von meiner Musik besser leben als von allen anderen Jobs, die ich davor so hatte. Was nicht heißt, dass ich so Unmengen an Geld verdiene, sondern eher, dass ich einfach immer so Kackjobs hatte davor. Beziehungsweise schlecht bezahlte Jobs. Deswegen geht es eigentlich einigermaßen klar, das mit dem Nebenjob war also wirklich frei erfunden. Und der Hustle ist zwar real, aber eher so darauf bezogen, dass man halt keine Ahnung hat, wie lange das noch so läuft. Wie es jetzt läuft, aber jetzt läuft es unfassbar killer. Ich bin so rich. Ja.
Kurze Frage, was hat er nebenbei gemacht? Also mal als Tipp, keine Ahnung, kein Sport machen oder im Treppenhaus laufen oder er hat Pakete ausgetragen.
Ey, nee, man muss dazu sagen, der war heute komplett auf, ja, sinnbildlich hat er das tatsächlich, weil er war heute komplett in einem Promotag und ich habe ihm das um 16 Uhr geschrieben, weil ich dachte, ach fuck, ich habe vergessen, ihn zu fragen. Und er war sofort, hey, ja klar, mache ich. Ich war heute den ganzen Tag arbeiten. Sorry, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich mache das gerne. Also wirklich, du kannst alles nebenher machen für Tony. Es ist einfach nur mega nice, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, natürlich, Respekt. Also, es war jetzt gerade nur so auffällig, dass ich so gedacht habe, was, geht's ihm gut? Was macht er denn? Und mir ist gerade, wo wir drüber geredet haben, eine Sache aufgefallen. Warum ist er eigentlich Megalo nicht in seinem Video? Also das wäre ja nochmal so eine Real-Life-Referenz. Ja, der ist nicht mehr bei Paketzulieferdiensten, ach, aber er hat sehr lange dafür gearbeitet und den Struggle auch thematisiert. Vielleicht ist es wieder so eine dieser klassischen Fragen, die von außen gestellt werden, wo als derjenige, der du die Dinge ausführst, immer sagst, naja, wir haben den angefragt, aber ist halt abgesagt oder hat nicht funktioniert. Deswegen ziehe ich die Frage hiermit zurück und respektiere einfach, dass er nicht da drin ist.
Die zweite Frage, die ich ihm dann gestellt habe, weil ich mir einfach dachte, gibt es eigentlich im Rap einen Mittelstand? Das, was Hazel Brugger da über den Comedy-Bereich sagt, sie sagt ja eigentlich so, die Schere zwischen Arm und Reich ist so groß, dass eben die Mitte so ein bisschen wegfällt, was ja eigentlich organischer wäre, dass es allen Comedians so lala gut geht, statt dass es den einen super gut und den anderen super schlecht geht. Und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich im Rap? Beziehungsweise so ist auch dieses Interview erst zustande gekommen, weil wir ja drüber gesprochen haben und wir gemerkt haben, dass da relativ viel Mutmaßung ist, aber wir auch nicht ganz genau wissen, kann man das mit Sicherheit sagen oder nicht? Ich habe jetzt auch natürlich zu Fatoni gesagt, du musst jetzt hier nicht irgendwie für alle Rapper sprechen, du sprichst für dich und bringst deine Erfahrungen mit und erzählst uns einfach, ob du glaubst, dass es hier viele Rapper gibt, die so im Mittelstand leben oder eben Rapper, die davon, also mit Mittelstand meine ich Rapper, habe ich ihm auch so erklärt, die einfach davon leben können, ohne jetzt total arm oder total reich zu sein.
Das ist relativ schwierig zu beantworten für mich, und zwar auch, weil das so dehnbare Begriffe sind. Großer Mittelstand, viele Rapper, das weiß ich nicht so wirklich genau, aber ich würde mal sagen, die meisten Rapper, die ich so in meinem eigenen kleinen Subgenre verorten würde, die so was Ähnliches machen wie ich und die ich als Kollegen so sehe, die ich kenne, die können schon eigentlich alle davon leben. Und das sind auch gar nicht so wenige, würde ich sagen. Es kommt halt auch immer auf die Frage drauf an, wie so der Lebensstandard ist, den man so hat. Aber ich glaube, wenn man so meiner Größe ist oder auch noch ein bisschen kleiner, kann man schon ganz in Ordnung von Rapmusik leben in Deutschland. Ob man jetzt eine fünfköpfige Familie davon ernähren kann, ist nochmal eine andere Frage, das glaube ich nicht. Und es bleibt natürlich immer die Frage, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wie lange kann man davon leben? Ja, das ist eben der Unterschied zu so großen Rapstars, dass man halt schwierig ausgesorgt hat, wenn man so ein Level hat. Sondern man hat halt einfach ein ganz normales Einkommen, wie halt ein ganz normaler Angestellter. Rapp ich übrigens auch in einem Song. Ich verdiene jetzt ganz okay, so wie ein Angestellter. Kommt natürlich ironisch rüber. Viele denken, also bei mir auch immer, ist alles ironisch gemeint. Das ist so ein bisschen das Kreuz, was ich zu tragen habe. Das ist aber durchaus eigentlich ernst gemeint, diese Line. Nur, dass halt so ein Angestellter so viel verdient, halt so im klassischen Sinne, bis er halt in Rente geht. Und so ein Rapper wie ich halt irgendwann mal guckt, wie es halt so weitergeht. Aber andererseits ist das bei allen Freiberuflichen so und bei allen Künstlern sowieso. Es ist halt einfach Teil des Jobs. Man kann nicht davon ausgehen, dass man Millionär wird mit so ein bisschen Rapmusik. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage richtig beantwortet habe, aber keine Ahnung. Es gibt schon ein paar Rapper, sagen wir mal so. Ja, es gibt einen Mittelstand. Ob der groß ist, kann ich schwer beurteilen.
Hat dich das überrascht, Falk? Konntest du dir das vorstellen, dass es einen Rap-Mittelstand gibt?
Ja, was heißt vorstellen? Also ich wusste das halt von ein, zwei, drei Rappern so mäßig, weil sie es halt tatsächlich thematisieren. Aber ganz viele Rapper thematisieren es nicht. Oder du bist halt sehr viel auch mit Fake-It-Till-You-Make-It-Aussagen konfrontiert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand es immer schwer, von außen zu beurteilen oder zu beobachten. Natürlich hast du manchmal das schon so gehabt, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, auf dem Splash-Festival hast du dann gesehen, okay, dieser fette Wagen, der sieht zwar gut aus, aber ist ein Mietwagen. Da ist der Sticker von, keine Ahnung, irgendeinem Mietwagenanbieter. Und deswegen ist das immer so ein bisschen, man weiß es nicht so richtig. Und ganz ehrlich, wenn die Leute so ihre Kontostände posten und so weiter, ich bin mir da auch nicht immer so sicher. Und vor allem diese völlig, da kommen wir im Übrigen wieder zurück zu dieser wunderbaren Frage, was trägst du und der gewissen Sinnlosigkeit dahinter. Es gibt ja auch diese Listen, wo dann steht, okay, Chata hat jetzt 15 Millionen, der hat jetzt so und so viel. Und dann wird immer als Beweis einfach nur eine Rap-Zeile genannt, wo ich so denke, genau das. Das ist halt so, ja, okay, weiß ich nicht. Vielleicht, also da kann man vielleicht naivere Persönlichkeiten mit überzeugen. Aber ich denke halt so, ja, guck mal, ich wünsche es ja jedem, ja. Ich wünsche, dass jeder 15 Millionen auf dem Konto hat. Wenn es nach mir ginge, hätte jeder von uns 15 Millionen auf dem Konto. Am Ende ist es ja auch, also ja. Nimm es mir nicht übel, Fettoni, aber am Ende ist mir auch, nee, ist mir nicht scheißegal, weil ich schon will, dass der Kunst macht und nicht irgendwie tatsächlich Pakete ausfährt. Aber es ist halt ja sein Ding. Ich will ja seine Kunst, da bin ich sehr egoistisch. Ich möchte seine Kunst hören und wenn er davon leben kann, toll. Und wenn nicht, dann mach einen Goldraub, dann hast du auch 15 Millionen.
Mir geht es auf jeden Fall anders, weil ich mir schon denke, Rap ist eine emotionale Sache. Ich habe auch das Gefühl, dass ich als Rap-Hörerin mit den Künstlern emotional so viel verbunden bin, dass ich schon persönlich möchte, dass die von ihrer Kunst leben können, weil ich glaube...
Ja, will ich eigentlich auch.
Ja, aber also es geht mir nicht so drum, Hauptsache kommt am Ende nächstes Jahr ein Album raus, sondern ich finde den Gedanken schon gut, dass eben so Künstler wie Fettoni, und ich wusste das vorher ehrlich gesagt nicht, also gut, ich wusste jetzt klar, Major, der hat irgendwie wahrscheinlich jetzt ein bisschen Geld auf dem Konto, aber ich hätte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen können und dass er sagt, dass auch andere Kumpels aus seinem Subgenre, wir reden hier jetzt ja nicht drüber, dass er auch mit Capital und Bushido befreundet ist oder so, wenn er sowas gesagt hätte, ich gesagt, okay, wow.
Noch nicht.
No surprise, dass die irgendwie ein bisschen Cash auf dem Konto haben, aber dass es eben andere Künstler aus seinem Subgenre auch in so einem Mittelstand leben. Das hat mich ehrlich gesagt nicht so überrascht. Ich konnte mir das vorstellen, weil ich mir dachte, anders als im Comedy ist Rap einfach inzwischen ein großer, also es gibt relativ viele Rapper in Deutschland. Es sind immer noch wenige auf andere Jobs runtergerechnet, aber trotzdem ist die Rap-Branche inzwischen so groß, dass wenn der Branche groß wird, gibt es natürlich auch irgendwie Leute, die sich im Mittelfeld bewegen, weil du nicht diese 10 beispielsweise Comedians hast, wo dann 3 davon halt klein sind und 7 groß oder umgekehrt, sondern du hast einfach sehr viel mehr Künstler.
Aber warte mal.
Ja.
Es gibt nämlich noch einen Aspekt, den ich sehr wichtig dabei finde, nämlich zu verstehen, dass wenn er sagt, er hat halt, er kann ganz gut davon leben, ebenso wie ein Angestellter, dann ist das natürlich cool, so, ja, er kann Musik machen den ganzen Tag und das soll er ja auch, aber er ist natürlich immer von dem Erfolg abhängig und der ist natürlich wiederum gerne mal, wie soll ich sagen, trendabhängig und was passiert eigentlich, wenn er es nicht mehr schafft, diesen Nerv zu treffen oder einfach sich der Zeitgeist dreht und er dann da halt nicht mehr so viel verdient? Das heißt, es besteht immer die Gefahr, also so wie bei einem Angestellten auch, der seinen Job theoretisch verlieren kann, wenn seine Firma pleite geht, ist das halt hier auch der Fall. Und ich bin jetzt mal ganz anmaßend und übertreiben, aber für einen Angestellten ist es wahrscheinlich einfacher, von einer Firma in eine andere Firma zu kommen. Stichwort Anschlussverwendung. Boah, was für ein ekelhafter Begriff, aber er ist mir gerade wieder hochgekommen nach den Schleckerdamen, die dem Begriff mal ausgesetzt waren. Und bei einem Rapper ist aber, also wo soll der hin?
Mhm.
Welche Anschlussverwendung haben wir für Rapper, die den Zeitgeist nicht so treffen? Das ist halt so, okay, das ist halt viel mehr Risiko, was da so ein Fettoni in seinem Leben auf sich nimmt und wahrscheinlich auch Druck, den er ausgesetzt ist. Und das sollte man immer mitdenken, wenn man so jemanden wahrnimmt.
Ja, verstehe ich. Fettoni sagt ja auch, also er erklärt es ja auch so ein bisschen durch den Berufsstand der selbstständigen Freiberufler. Ich glaube aber ehrlich gesagt mehr, dass es ein Problem in unserer kompletten Generation ist, weil ich würde jetzt schon sagen, jetzt aus meiner Perspektive mal so, jetzt, keine Ahnung, ich arbeite in der Medienbranche, aber trotzdem auch bei uns ist es völlig üblich, dass es nur Jahresverträge gibt. Und auch da denkst du dir, also wenn du jetzt nicht klassisch irgendwie Arzt oder sowas gelernt hast, studiert hast, wo du am Ende weißt, okay, ich habe das Handwerk Medizin gelernt, ich habe darin Abschluss, ich werde darin immer arbeiten können, weil Menschen immer krank sind, dann hast du, glaube ich, immer so ein bisschen diese abstrakte Angst. Wir sehen das ja schon auch so, Lehrer werden nicht mehr verbeamtet, auch in anderen Branchen, auch in der freien Wirtschaft. Es ist ein ultra hartes Business und du weißt, es kommen immer wieder junge Menschen nach, die viel gebildeter, viel weiter, viel mehr gesehen und gelernt haben als du selbst. Und ich glaube, dass dieser Stress und dieses Abstrakte nicht nur ein Künstlerproblem ist. Ich glaube, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, von dem man sich vielleicht auch lösen muss und sagen muss, okay, es wird immer irgendwie irgendwas geben, weil diese Vermutung impliziert ja, dass Rapper nur erfolgreich sind, weil sie in dieser einen Sache Rap gut sind und wenn sie darin nicht mehr gut sind, dann sind sie nichts mehr wert und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, dass gerade Künstler, Rapper so viele Fähigkeiten haben, die sich auf unterschiedlichste Weise einsetzen lassen. Wir haben jetzt hier auch schon mal drüber gesprochen, beispielsweise Werbetexter, irgendwie in die Wirtschaft gehen, irgendwie beratend tätig sein. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube eben, dass ein Rapper sich nicht nur darüber auszeichnet, dass er gut rappen kann, sondern eben, dass er ein Mensch ist, der um die Ecke denken kann, der mit Worten gut umgehen kann, der spontan ist, gut reagieren kann, kreativ ist. Dass ich glaube, dass es immer Jobs gibt, wenn man gut ist und wenn man wissbegierig ist und Bock hat, was zu machen. Und mit dieser Angst, glaube ich, müssen nicht nur Künstler und Rapper leben. Wo geht's mit mir in 20 Jahren hin? Wir leben eben nicht mehr in dieser Gesellschaft, wo man mit 25 anfängt zu arbeiten oder mit 20 anfängt zu arbeiten und weiß, das mache ich jetzt, bis ich irgendwie mit 65 in Rente gehe, weil so die Gesellschaft nicht mehr ist. Ich habe ihn auf jeden Fall als letzte Abschlussfrage noch gefragt, warum er glaubt, dass es vielleicht nicht so thematisiert wird. Also wir kennen das ja, A zum J haben wir hier auch schon angesprochen, der hat das auch lange thematisiert, dass er irgendwie nebenher jobben musste und dass es nicht so gereicht hat und nicht so mega geil war. Aber grundsätzlich fallen mir jetzt aus dem Stand nicht viele Rapper ein, die davon noch sprechen und irgendwie das vielleicht auch untereinander sprechen, was dann auch meine Frage war, tauscht man sich denn wenigstens hinter den Kulissen aus, wenn man schon so vor den Kulissen nicht so wirklich was mitbekommt?
Das ist natürlich eine gute Frage, das weiß ich nicht so genau. Ich habe auch das Gefühl, dass schon mehr Leute drüber reden. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schon öfter über Geld geredet habe. Also früher so, da hatten mich die Leute noch nicht auf dem Schirm, aber als ich broke war, habe ich auch ständig drüber gerappt, dass ich broke bin. Jetzt rappe ich relativ oft drüber, dass ich früher immer broke war. Und dass ich da nicht hin zurück will, da gibt es auf jeden Fall die ein oder andere Zeile. Ich habe sogar mal einen Song gemacht, noch zu Yo Picasso-Zeiten, der war, glaube ich, auf irgendeiner Bonus-Edition drauf. Der hieß No Money Boy. Da war Money Boy gerade groß und ich habe den Song No Money Boy gemacht, weil ich immer so broke war. Mit Lines wie, ich bin broke as fuck, wie Donald Duck. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall, warum andere darüber nicht reden, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach generell gesellschaftlich einfach in vielen Bereichen nicht so geil, broke zu sein. Und vielleicht hat das auch was mit einem Männlichkeitsbild zu tun. Das weiß ich alles nicht. Ich bin leider nicht so klug. Aber wenn ich wieder broke sein sollte, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder drüber rappen, wenn ich dann noch rappe. Eigentlich will ich nicht aufhören zu rappen. Vielleicht rappe ich dann drüber. Vielleicht habe ich dann aber auch kein Geld mehr für ein Mic. Weiß ich alles nicht. Aber ich habe hier noch einen anderen Teil der Frage. Ob man sich darüber hinter den Kulissen austauscht. Ja, also so mit meinem Umfeld rede ich da schon sehr viel drüber, also relativ viel, aber so mit meinem engen Umfeld, so sonst gilt das so wie generell in Deutschland, dass man über Geld eher nicht so viel spricht. Ne? Das ist ja so ein Ding. Man geht ja selten zu Leuten und sagt, sag mal du, wie verdienst du eigentlich? Ist jetzt nicht so, dass ich im Backstage-Raum von Festivals zu anderen Acts gehe, ob jetzt Rapper oder andere, und hingehe und frage, was sie an Gage kriegen und wie viele Ausgaben sie eigentlich haben und wie viel dann hängen bleibt. Aber so von meinem Umfeld, da kann ich das schon ganz gut einschätzen. Und es ist auf jeden Fall ein Hustle, aber ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, ich bin sehr zufrieden und dankbar, dass ich von meiner Rap-Musik leben kann. Ich rede viel zu lange, halte einen Monolog und sage tschüss, liebe Grüße zurück, Schacht und Wasabi. Kauft mein Album, sonst werde ich broke sein. Kauft mein Album, sonst bin ich pleite. Okay, peace.
Also, er spricht ja von seinem Umfeld, bei dem das funktioniert. Ich muss da einschränken, dass es ganz offensichtlich eine Ausnahme gibt, denn zum Beispiel sein Producer Dexter, der kann nicht von der Musik leben, weswegen der noch einen Nebenjob hat und Kinderarzt ist.
Der arme Dexter.
Ja, auf jeden Fall interessant, was er dazu zu sagen hatte. Wahrscheinlich. Also ich mache mir um ihn ehrlich gesagt auch keine Sorgen, weil er ist ja ausgebildeter Schauspieler. Also er hat auf die Eltern gehört und immerhin eine Ausbildung fertig gemacht. Und Comedian würde vielleicht auch gehen. Ansonsten Slam Poetry ist auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall eine Anschlussverwendung für Fat Tony.
Ich bin gerade auch erleichtert, dass es auch für dich eine Anschlussverwendung gibt. Einfach Jobberatung für Rapper, wenn sie durch sind. Also falls es bei dir nicht mehr mit Hip-Hop-Journalismus klappt,
ja,
mit Hip-Hop-Professor, dann stelle ich dich so richtig in so einem dunklen Büro, Eiche massiv.
Geil.
Und dann stehst du da mit so einem Stempel und sagst so, jetzt hier, Motivations-Calls, Stempel.
Also
Stempel.
Fände ich nicht schlecht. Jetzt, wo du das so beschreibst, muss ich an meinen Lieblings-Monty-Python-Sketch denken, wo ein Typ sitzt, sehr bieder gekleidet, und der, also ich ihm dann erkläre, pass auf, wir wissen jetzt, für was du geeignet bist, für welchen Job. Du bist geeignet für den Job des Buchhalters. Und dann sagt der halt, ja, aber ich bin doch schon Buchhalter. Ja, dann ist doch alles super, tschüss. Und dann sagt er, nein, nein, halt, stopp, stopp, ich will aber was ganz anderes sein. Ich möchte gerne Löwendompteur werden. Und das ist ein Witz, den ich jeden Buchhalter, den ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe, immer vor. Also ich habe ihm immer diesen Sketch gezeigt und habe da helle Begeisterung bei allen Buchhaltern dieser Welt geerntet, weil, also auch Shoutout jetzt hier raus an alle Buchhalter, weil tatsächlich alle Buchhalter, die ich kenne, Löwendompteure oder irgendwie etwas anderes Ähnliches sein möchten.
Ja.
Wieso sagst du das so? Hast du auch buchhalterische Erfahrungen?
Ja, ich höre das immer bei Beratern. Shoutout an alle Berater, die ich date.
Du datest
aber
Berater?
Aber diese Berater, ja, habe ich mal versucht, aber ist scheiße gewesen, weil alle Berater sind immer so, ja, ja, ich bin eigentlich Berater, aber ich bin bald auch was anderes. Ich bin nämlich bald, ja, und dann kommt immer irgend so ein wilder Job und denkst dir so, ja, aber wieso machst du denn dann nicht einfach was anderes? Ich weiß nicht, ob das ist, weil man, wenn ich jetzt irgendwie sage, dass ich beim Fernsehen und Rap-Podcast, ob die Leute sich dann so eingeladen fühlen, jetzt so ihre Träume zu sagen oder das Gefühl haben, dass ich da jetzt mehr mein Dream lebe, was ich jetzt gar nicht so empfinde, aber also ich bin total happy mit meinem Job, aber ich empfinde das jetzt nicht so, dass ein Berater mir dann sagen muss, dass er irgendwas anders macht, aber oft, wenn Leute so trockene Jobs haben, sind sie dann so, ja, ja, aber eigentlich bald ist, wird es ganz anders.
Na,
ich mir denke, nee, mach doch einfach was anderes. Ja,
wir verlinken natürlich für alle Buchhalter, die uns zuhören, diesen tollen Sketch auch in der Linkliste unter deinpuls.de/Shazabi. Und wir bekommen natürlich auch Feedback von euch, von unseren Zuhörern. Und ich habe letzte Woche ja erzählt, dass Breaking olympisch wird.
Ja.
Und ich habe auch gesagt, dass ich nicht weiß, wer das eigentlich angetriggert hat. Also wer ist verantwortlich? Und dann hat sich jemand bei mir gemeldet, ein alter B-Boy-Kontakt aus Biel. Und der hat mich dann ein bisschen erleuchtet. Und theoretisch hätte ich es mir auch einfach denken können, wer da mit hintersteckt. Treibende Kräfte dahinter sind die absolute deutsche B-Boy-Ikone seit den 80er Jahren, Storm. Wirklich eine der beeindruckendsten Hip-Hop-Persönlichkeiten, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und vor allem, je älter Storm wird, desto beeindruckender ist er. Nicht nur, weil er immer noch absolut killermäßig tanzen kann und einfach einen überragenden Style hat, der immer krasse Freude, und ich bin großer Tanzfan, halt Bock macht zuzuschauen, sondern weil er auch einfach von der Persönlichkeit her wirklich sehr, sehr krass ist. Und ich habe ein Interview mit ihm gefunden, ein englisches, aber das sollte euch nicht abhalten, das anzugucken, in dem er erklärt, dass er weiterhin kämpfen will, dass Breakdance zu den Olympics kommt. Dieses Interview ist jetzt schon, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Das heißt, es ist ihm ja auch geglückt. Er hat es geschafft. Aber ihr könnt euch dieses Interview mal angucken, weil er halt sehr viel über Hip-Hop und auch über seine persönliche Erfahrung spricht, was sehr spannend ist. Er ist aber auch nicht alleine dabei. Eine weitere absolute B-Boy-Ikone des Hip-Hops ist mit am Start, nämlich die Person, die Storm überhaupt inspiriert hat, anzufangen zu breaken, nämlich Crazy Legs von der Rocksteady Crew. Und es sind noch andere Persönlichkeiten mit dabei, wie zum Beispiel Matthias Hergenröther. Das ist der Gründer, Erfinder des Battle of the Year, also der B-Boy-Weltmeisterschaft, zumindest einer der ersten, die überhaupt existiert hat. Also die sind sich sozusagen alle einig und bringen das voran. Es gibt ein paar kritische Gegenstimmen aus dem Umfeld von Mr. Freeze. Das ist eine andere Legende der Rocksteady Crew. Das heißt, innerhalb dieser Crew wird es schon Differenzen geben zwischen Mr. Freeze und Crazy Legs. Und dann hat er mir noch erzählt, dass das Hauptproblem im Augenblick darin besteht, ein Judging-System zu finden. Und das war ja auch sozusagen die Frage, die Felix Lobrecht sich im gemischten Hack-Podcast gestellt hat, wie das wohl funktionieren könnte. Und das Problem ist so ein bisschen, dass man zwar natürlich definieren kann, was es für Moves bisher gibt, und die könnte man auch kategorisieren und sagen, okay, dafür gibt es, keine Ahnung, so viele Punkte und so viele Punkte. Aber B-Boying bleibt ja nicht stehen. Das heißt, es werden ständig neue Moves entwickelt. Und was ist, wenn du jetzt bei Olympia neue Moves zeigen würdest? Wie will ein Judge das bewerten? Also wie findet man einen Gewinner in diesem Contest? Das ist gerade die große Frage. Sie haben noch 5 Jahre Zeit. Sie werden eine Antwort sicherlich finden, aber so viel zu dieser Geschichte.
Also Shoutout auch an Mengser, der auf Twitter geschrieben hat, ey, wenn die eine Ballett getanzt hat und der andere mal gebreakt hat, wäre da nicht die logische Weiterentwicklung von Shazabi mal eine Dance-Kollabo zu machen? Falk, ich sehe es schon, Step Up to the Streets, Teil 30 mit Falk Schacht und Jule Wasabi. Und er hat sogar vorgeschlagen, dass Nico dann doch gleich noch Beatbox dazu machen könnte und noch nebenbei das längst überfällige Interview führen könnte, das noch aussteht. Ich finde eigentlich, ist eine ganz nice Idee. Vielleicht sollten wir uns mal auf unsere Liste schreiben.
Den Film gibt es bereits. Er ist 1983 gedreht worden und heißt Breakin'. Das kann sich da jeder reinfahren. Das ist genau die Geschichte von zwei B-Boys, die auf eine Contemporary Dancerin, was ja im weiteren Sinne so ein bisschen angehängt ist an das klassische Tanzen. Also viel Spaß damit.
Ja, okay, deswegen habe ich gerade Step Up gesagt. Hast du die gesehen? Das ist ja eigentlich die gleiche Idee, die dann wahrscheinlich an diesen Film angelehnt ist, weil ich glaube, der erste Step Up kam irgendwie, keine Ahnung, 2006 oder so. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, es würde so ultra scheiße. Ich weiß noch, dass ich das mal in der Schule vorgeführt habe. Es war ultra scheiße.
Ja.
Naja, keiner hat es gefühlt.
Ja,
egal.
Genau.
Ja.
Aber gut, du hast doch auch Feedback bekommen für die Vergleiche von letzter Woche. Was ging da ab?
Ja, genau. Also erstmal danke. Ich wurde so zugeballert mit Vergleichen von euch, die wir vergessen haben, beziehungsweise die wir nicht aufgeführt haben, weil es einfach, sorry, es ist halt Deutschrap, es gibt 3 Millionen Vergleiche. Unter anderem hier von Philipp, der geschrieben hat, den Vergleich, ein Mann, ein Wort wie Hodor. Fand ich sehr geil. Bist du bei Game of Thrones? Achso, bist du drin oder draußen?
Stop spoilering.
Okay.
Nein, ich gucke das nicht. Habe ich schon gesagt, es ist mir zu viel Fantasy.
Okay, dann noch, wow, ein krasser Vergleich. Und zwar von Ja zum Mod. Er schreibt, einer der besten Wie-Vergleiche für mich kam von Brudi Mortis aus Versager. Und zwar ging der so. Du fragst Morty, wo sind deine Wie-Vergleiche? Doch, wie vergleiche ich, wie vergleiche, wie vergleiche? Uff. Also ich habe sonst noch sehr viele Kolle-Vergleiche von euch bekommen, die ich jetzt hier nicht vorlesen möchte, aber ihr wart so engagiert in den Wie-Vergleichen. Ich freue mich jede Woche. Ich habe jetzt einfach mal 2 vorgelesen, die ich besonders gut fand. Es waren auch ganz viele. Also mir haben auch so ein paar geschrieben, sie finden die Farid Bang-Vergleiche so ultra gut, weil die so plump sind. Ich kann mit denen gar nichts anfangen. Ich finde die alle, ja, die sind halt so ultra plump, dass ich die nicht... Ich finde, dass die Königsklasse bei Wie-Vergleichen ist, eben Vergleiche zu bringen, die so ein bisschen sacken und sitzen müssen. Wenn es dann so doof ist, dass du dir halt denkst, also denken wir zurück an, im Leben kommt alles zurück wie eine Frisbee.
Nochmal, eine Frisbee kommt zurück, wenn du einen Mitspieler hast. Das ist nicht so doof.
Oh, ja, nee, aber er hat ja schon gesagt, dass er einen Boomerang meinte, also...
Aber trotzdem, naja. Eine Frisbee, wenn du, außer wenn du Frisbee-Golf spielst, was ich ehrlich gesagt geiler finde, als es gibt einen Frisbee-Golf-Parcours bei meiner Mutter um die Ecke, wo ich so Menschen beobachten kann, wie sie das spielen. Ich möchte das jetzt wirklich nicht dissen, weil auch das ist eine ernst gemeinte Sportart und ich habe letztens einen längeren Sermon auf Twitter gehalten, dass ich Künstler respektiere und Frisbee-Golf zu spielen ist auch eine Kunst, also I got love for that. Nichtsdestotrotz ist das, also da kommt nichts zurück, aber ja. Wenn du normal Frisbee spielst, dann kommt die zurück.
Was hältst du ganz kurz, wenn du jetzt jede Sportart so geil findest und so respektierst und Kunst und so? Es gibt hier in Köln und Shoutout an die Quidditch-Mannschaft in Bonn, die Quidditch spielen. Hast du Harry Potter gesehen?
Ja.
Okay.
Also obwohl ich Fantasy nicht mag, aber das ist die Ausnahme.
Okay. Für alle, die Harry Potter jetzt nicht gesehen haben, Quidditch ist da halt die Sportart, wo du auf fliegenden Besen...
Ist nicht dein
Ball
Ernst, oder?
Nee, aber manche Leute, ich kenne wirklich viele Menschen da draußen, die Harry Potter nicht gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, warum, es für mich auch völlig, kann ich nicht verstehen, aber das Ding halt bei Quidditch ist, es wurde halt erfunden für einen fucking Fantasy-Film und es basiert halt auf fliegenden Besen. Und sorry, aber es sieht halt so wack aus, dass Leute da auf so Besen rumrennen.
Naja, wem Spaß macht, also.
Ja, okay, aber das würdest du jetzt auch als Kunstsportart respektieren. Hey, falls ein Shazabi-Ultra dabei ist, der Quidditch spielt, erklärt mir bitte, was an dem Sport, vielleicht ist es ja auch mega geil, ich stelle es mir halt schon so von der Haptik her nicht so mega gut vor und ich bin kein Mann, einen harten Stock zwischen meinen Beinen zu haben. Okay, nee.
Wow. Wow.
Es geht in eine falsche Richtung. Aber sportliche Betätigung, ich verstehe es halt nicht, wie man damit zum Stock rumrennen kann. Also, es sieht einfach auch so wack aus.
Ich biege mal kurz ab an dieser Stelle. Oh Gott. Weil ich habe letzte Woche Scheiße gemacht. Und zwar habe ich gesprochen von einer Crew mit dem Namen Ruffication. Und man hat mich zu Recht danach darauf hingewiesen, dass sie ja, also ob ich nicht meine, Rough Fiction. Und natürlich meine ich Rough Fiction. Und irgendwie, keine Ahnung, da sind die Pferde mit mir durchgegangen in meinem Kopf, weiß ich nicht, Gehirnschranke oder so. Und ich habe auch noch gesagt, dass die aus Hannover kommen, was, also da ist in meinem Kopf noch Daniel Gunn gewesen, die Assoziation hatte ich noch mit der Crew, aber wie ich dann später gelesen habe, haben die sich irgendwann getrennt und die Homebase sind eben Osnabrück, Hameln und Berlin und wegen Osnabrück sind die halt deshalb dann auch in dem Studio von Robin Schulz gewesen. Deshalb also nochmal sorry an die Jungs und liebe Grüße nach Osnabrück, nach Hameln und Berlin. Over and out.
Falk, hast du einen Track der Woche?
Ich habe einen Track der Woche, auch natürlich wieder mehrere. werde mich aber ein bisschen beschränken und mir irgendwie einen für nächste Woche oder so aufheben. Einer, der mir aber richtig gut reingegangen ist, ist J zum O und Wizzy 067 mit dem Track Bargeld. Also es ist ein richtiges Trap-Brett ohne eklige kommerzige, also das ist einfach auf die Fresse. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommen die Jungs aus Hamburg. Also in Hamburg geht gerade richtig was. Es gibt hier so 10, 12 wirklich spannende Künstler, die hier gerade abgehen. Und die sind dann sozusagen die Nummer 13 jetzt für mich. Finde ich richtig großes Ding und ich glaube, da wird richtig was gehen in den nächsten Monaten. Und ich heb mir jetzt den Rest auch noch auf. Was ist denn dein Track der Woche?
Ich habe zwei. Ich habe zum einen, der ist schon 2 Wochen alt, aber ich bin irgendwie letzte Woche erst so richtig über ihn gestolpert und jetzt höre ich ihn gerade tot. Ich habe das, es ist ähnlich wie bei Klamotten oder so. Ich kopp mir irgendwas.
Gucci, 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 dann, Gucci.
Gucci, 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 Gucci. Und dann wird es einfach jeden Tag durchgerockt, wirklich.
Wie, du trägst jeden Tag dasselbe?
Ja, nee, also gefühlt jeden Tag. Es ist wahrscheinlich nur so 4-mal die Woche, aber ich wasche es dann über die Nacht, dass ich es am nächsten
Kaufst
Tag
du dir
wieder
mehr?
Tragen kann.
Was?
Ja. es ist wie so, ich will es eigentlich, ich ziehe voll oft schon im Laden die Sachen an, weil ich es halt nicht mal nach Hause schaffe, ohne die neue Sache anzuziehen. Es gibt da so Leute, die haben es dann so ein halbes Jahr im Schrank und da ist so das Preisschild dran. Never, never gonna happen in my closet.
Warum kaufst du nicht 7-mal?
Nee. Money, Money, Money habe ich nicht. Ansonsten würde ich es mir 7. Nein, würde ich mir nicht. Es geht um dieses eine Teil, das einfach komplett. Und dann habe ich es auch richtig satt. Also dann habe ich es so richtig satt. Und so geht es mir auch bei Liedern. Ich muss sie dann so oft, ich therapiere mich damit. Ich wach morgens auf und ich höre das einfach 50 Mal nacheinander, wirklich im Loop. Mhm. Ich fuck mich richtig selbst damit ab. Aber ich lieb's halt auch. So ging es mir mit Money Boy, Benny Blanco. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist dieser Benny Blanco? Moneyboy hat es dann in die YouTube-Kommentare geschrieben und zwar ein Boy aus der Bronx, der in dem Film Carlitos Way mitspielt. Ich kannte diesen, kennst du den Film?
Ja.
Okay. Ja, also ich kannte den Charakter nicht, ich kannte den Film nicht, aber dieser Track geht mir so rein und ich finde es so krass, weil Moneyboy hat so ein bisschen, also ich finde erstmal, dass er so viel besser rappt als das, was du am Anfang von Moneyboy gehört hast. Also wenn man sich so an seine Anfänge zurückerinnert, dann ist es jetzt einfach wow. Man kann wirklich nicht sagen, dass Moneyboy schlecht rappt. Und ich mag auch, wenn Moneyboy Englisch rappt, was er in diesem Track immer so 50-50 macht. Das hört sich total organisch an. Es nervt überhaupt nicht. Ich finde es auch nicht aufgesetzt. Und er hat, ich weiß nicht, ob das noch jemandem aufgefallen ist, aber er hat diesen 50 Cent Sprachfehler. Wenn er was mit tsch, mit diesem Laut tsch, sagt, dann ist es nicht so ein scharfes Tsch, sondern es ist mehr so, es ist so ein kleiner Sprachfehler, deswegen klingt er für mich nur vom Klang her, nicht von der Tonart, sondern vom Klang her sehr wie 50 Cent, wenn er auf Englisch was rappt, weil die denselben, ich will es nicht mal Sprachfehler nennen, sondern es ist nur so eine Betonung, die sehr, sehr ähnlich ist. Geht mir ultra gut rein, dieser Track. Und natürlich nehme ich den jetzt, weil er mir einfach straight ins Herz ging. Mann, wow, ich bin wirklich, meine Melancholie hat wieder einen neuen Soundtrack bekommen. Juju und Henning Mai mit Vermissen. Ist es, ich frage mich ja bei solchen Tracks, ob du die hörst, ob du die fertig hörst.
Also ich habe den Song durchgeskippt.
Wow, sag sowas nicht.
Ja, wieso? Also ich habe dem Song ja eine Chance gegeben. Also ich habe da reingehört, vielleicht ist das besser formuliert. Und ja, mir ist dann sofort aufgefallen, dass ich mit dem Beat, ich komme ja sehr von der Musikseite, mit dem Beat schon mal nichts anfangen kann. Und dann habe ich kurz gehört, okay, kriegt Juju das gerettet über den Rap, die Lyrics. Das war auch nicht so. Und ich wollte dann aber gerne noch einmal kurz den Kontrast der Stimme von dem Kollegen testen. Das hat mich aber auch nicht mehr gepult und dann ist es okay. Ich lege das dann ab und da brauche ich nicht und ist ja auch okay. Also tut ja auch keinem weh, dass ich es nicht brauche. Ist ja eigentlich auch egal.
Also mir hat der textlich total gut gefallen. Ich fand die Kombi der beiden, ich finde die Stimmen mega gut zusammen. Ich finde auch, dass Juju das total gut steht. Deswegen gekoppelt an diesen Song, mein Internetschmankerl der Woche ist auf jeden Fall das hiphop.de Interview mit Aria, das Aria mit Juju am 1. Mai in Berlin geführt hat, wo sie halt auch so ein bisschen drüber erzählt, dass ihr das auch total gefällt, dass sie sich ein bisschen verletzlicher zeigen kann, beziehungsweise mehr von sich zeigen kann und dieser ganze Party-Sound von Sixten so ein bisschen hinter ihr gelassen wird. Ich freue mich total auf ihr Solo-Album. Ich bin eh schon immer so ein krasser Juju-Fan und mir ging das richtig gut rein. Es hat mich auf so eine absurde Weise an ein Lied erinnert. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe an dieses Lied, seit ich das letzte Mal in meinem wahrscheinlich 12-jährigen Ich gehört habe, nicht mehr dran gedacht. Aber kennst du noch All the things you said, all the things you said, run into my head, oh no, 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 no. Kennst du das noch? Von Tattoo oder von wem ist das? Also von diesen zwei, ich glaube, es sind Russen, ich weiß es nicht, Alter, es ist wirklich...
Trevor Horn hat das produziert, eine Produzentenlegende, ja.
Okay, krass. Ich glaube, es ist, weil das so ein bisschen abgehackt gesungen ist und dann trotzdem noch so ein Singsang dabei ist. Es hat irgendwas in mir getriggert, dass ich an dieses Lied dachte. Ich find's ultra nice und ich kann mich nur noch an diese beiden Mädels erinnern, die so am Zaun standen und da kam so Fake-Regen auf die runter. Ich fand das Video einfach so legendär. Bei Juju und Henning war es jetzt deutlich organischer in die ganze Thematik eingebunden. Wir sind auch irgendwie gefühlt 20 Jahre später, aber ist mein zweiter Track der Woche. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Sehr gut.
Bis nächste Woche.
Ihr könnt natürlich wie immer die Glocke betätigen auf YouTube. Ihr könnt auf allen Streaming-Plattformen uns abonnieren, damit ihr keine unserer Folgen verpasst. Und die Links zu den Dingen, über die wir gesprochen haben, die findet ihr unter deinpuls.de/shazabi. Und natürlich könnt ihr euch in den Netzwerken, in den Sozialen über uns unterhalten. Und da wäre das nice, wenn ihr den Hashtag Shazabi benutzt. Dann können wir euch nämlich finden und lesen, was ihr denkt.
Genau, nächsten Donnerstag um 16 Uhr gibt's die neue Folge. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Mach's gut, Falk.
Ciao.
Ciao.
Puls.